Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Freitag, den 12. Januar und heute nehmen wir deutlich später auf als gewohnt, nämlich 15.35 Uhr für diejenigen, die es ganz genau wissen möchten, denn wir wollten heute so die eröffnete Berichtssaison natürlich mit in die Folge reinnehmen. Sprich, wir haben heute unter anderem für euch die Zahlen von der United Health Group, JP Morgan Chase und BlackRock mit dabei. Aber es ist natürlich auch vieles anderes los gewesen. Google möchte wieder Mitarbeiter entlassen. Da werden wir genauer drüber sprechen. Und die Verbraucherpreise sind wieder gekommen und sehr vieles mehr. Ihr merkt, also es wird wieder eine sehr vollgepackte Folge. Deswegen denkt doch dran, Daumen nach oben nicht vergessen. Liked uns, teilt uns, folgt uns und was es nicht sonst noch alles gibt, genau auf allen Geräten, die ihr besitzt. Das ist immer eine sehr sinnvolle Tätigkeit, die man so machen kann. Genau. Michael, sag uns, was war los? Verbraucherpreis ist ja dein Spezialgebiet, wo du uns immer wieder mal mit an die Hand nimmst. Was hat uns Verbraucher bewegt, beziehungsweise wie sehr haben sich die Preise bewegt? Ja.
Genau, da hat der Markt ja so ein bisschen drauf geschaut. Die kam nämlich gestern, also am Donnerstag um 14.30 Uhr. Und jetzt in den Zeiten, wo Inflation ja immer noch ein großes Thema spielt und auch die Hoffnung auf Zinssenkungen und so weiter die Märkte bewegt, hat man natürlich drauf geschaut, ja, wie laufen die Verbraucherpreise? Kommen sie weiter runter oder sind sie doch wieder heißer als erwartet? Es gibt ja auch einige Stimmen, die immer noch sagen, es gibt nochmal eine neue Welle an Inflation, vor allen Dingen jetzt auch vielleicht mit dem Thema, dass es ja im Roten Meer die Probleme gibt mit den Lieferketten jetzt. Es gab jetzt auch noch die Meldung übrigens, dass Tesla die Produktion einstellen muss, weil jetzt hier die Lieferketten auch Probleme haben, weil die Schiffe ja viel weiter fahren müssen. Und gestern dann, wie gesagt, die Verbraucherpreise, die haben auf jeden Fall kurzfristig für so einen kleinen Schüttler am Markt gesorgt, denn sie sind heißer als erwartet ausgefallen mit plus 3,4 gegenüber dem Vorjahr. Und die Prognose waren eben nur 3,2. Es hört sich zwar eigentlich wenig an, ist aber, wenn man es prozentual ausrechnet, doch schon relevant drüber gewesen. Und auch die Kernrate war heißer als erwartet. Deswegen war der Markt dort so ein bisschen, erstmal in Deckung gehen. Und vor allen Dingen so der Bereich Transport und auch der Bereich Miete, der ist deutlich gestiegen mit 9,7 und 6,3%. Also diese Teilbereiche, die sorgen weiterhin für sehr, sehr starke Inflation. Öl zum Beispiel ist deutlich zurückgegangen und noch Gas. Gebrauchtwagen, die sind auch zurückgegangen.
Ja, das ist nur was für Geringverdiener.
Das klingt das Wort gar nicht, gell?
Gebrauchtwagen. Wie heißt denn das? Kenne ich gar nicht, ja.
Wieso machen das die Leute, gell? Wieso kaufen Leute gebrauchte Sachen? Ja. Verstehe ich nicht.
Man kann die doch einfach neu kaufen.
Nein, genau. Also, Gebrauchtautos waren auch deutliche Minus und das hat natürlich erstmal so ein bisschen für Verunsicherung gesorgt, aber da kamen auch ganz direkt sehr viele Meldungen, nee, kein Problem, der Trend ist weiter intakt und zeigt auch weiter nach unten, deswegen hat der Markt sich gestern auch wieder ganz gut gefangen und hat die Verluste zumindest zum Teil wieder aufgeholt, deswegen ganz entspannt, muss man sagen. Und heute, gerade eben, jetzt um 14.30 Uhr, kamen nochmal die Erzeugerpreise. Und die waren besser als erwartet sogar, ja. Und es hat auch dem Markt jetzt so ein bisschen geholfen. Ich schaue gerade mal drauf. Der DAX ist ja jetzt sogar über 1% wieder im Plus, nachdem er gestern schon doch eher schwächer war. Und die US-Futures sind auch ins Plus gedreht. Wir sprechen ja gleich nochmal über die ganzen Zahlen der Banken. Da gab es nämlich schon deutliche Schwankungen. Es gab ein paar Gewinner, aber es gab eben auch ein paar Verlierer. Und da bin ich auch mal gespannt, wie jetzt vor allen Dingen Intraday so der Handel dann läuft, ja. Diese ganzen vorbörslichen Kurse sind ja oft dann manch nicht auch ganz richtig, sondern oft werden dann auch die Gewinne wieder abgegeben oder die Verluste werden aufgeholt. Das haben wir eh insgesamt zuletzt sehr häufig gesehen, auch im DAX. DAX startet im Plus, Intraday nur runter, so war es gestern. DAX startet im Minus, dreht ins Plus, ja. Das hat man sehr, sehr häufig gesehen. Zumindest bei den US-Börsen jetzt auch gerade. Eröffnung war ja leicht im Minus, jetzt ein paar Minuten nach Handelseröffnung stehen wir zumindest im Plus, genau. Also so viel dazu. Bleibt weiter sehr spannend. Und bevor wir nochmal vielleicht ganz kurz auf das Thema Taiwan auch noch eingehen, da sind nämlich am Wochenende Wahlen, hast du hier noch die Meldung mit den Google-Layoffs. Ich hatte nur sogar mitbekommen, bei Twitch hat Amazon auch den Rotstift angesetzt, hat auch sehr, sehr viele Leute erstmal vor die Tür gesetzt, aber bei Google war ja auch wieder was los.
Ja, also man hat jetzt bekannt gegeben, also ich glaube, man redet so von ungefähr 1000 Mitarbeitern, die vor allem so aus den Hardware-Teams geflogen sind, also da so Google Nest und so mit dabei. Und Google ist ja jetzt auch nicht gerade Amazon, die irgendwie 1,5 Millionen teilweise Mitarbeiter haben. Also Google hat natürlich schon deutlich weniger. Und das ist natürlich vor allem auch aus der Kostenperspektive trotzdem sehr interessant, weil man muss sich vorstellen, das Mediangehalt bei Google liegt bei $280.000. Also da sind natürlich alle mit drin, vom Pförtner also, bis zu
Sundar. Du willst damit sagen, die Google-Mitarbeiter, die kennen wirklich keine
Gebrauchtwagen. Ich wollte gerade sagen, die wissen auch nicht, was Gebrauchtwagen sind. Ja, die wissen auch nicht, was ein VW ist zum Beispiel. Ja, also das ist natürlich, wenn man sich das jetzt mal ein bisschen hochrechnet, 280.000 mal 1.000. Also das sind schon dann relevante Summen. Und vor allem auch, was man sich dann auch noch mit zusätzlich da oder bedenken sollte, die hatten ja immer wieder diese Probleme mit den hohen Sharebase Compensation in dem Fall. Also das ist schon eine Nachricht, die auch wieder so an der einen oder anderen Stelle, gerade so bei der Profitabilität, durchaus sichtbar werden könnte in dem Jahr. Also, und ich habe es ja auch schon oft gesagt, also Google ist für mich ein Unternehmen. Ich glaube, wenn die einfach mal 50% der Mitarbeiter entfernen würden, das Unternehmen würde trotzdem genauso weiter funktionieren. Also ich weiß ja nicht, ob es tatsächlich so ist, aber es fällt mir schwer zu glauben, dass die so viele 1000 Mitarbeiter zumindest für ihr Kerngeschäft die Google-Suchmaschine einfach benötigen. Also übertrieben gesagt, kannst du das wahrscheinlich mit 5 Mitarbeitern am Laufen halten. Aber dann würde eben erstmal bekannt werden, wie groß diese Macht eigentlich ist von dem Unternehmen. Ja.
Das Thema hatten wir ja schon. Ich glaube, das ist so das Problem, wenn Google wirklich das trimmen würde und dann würdest du auch immer sehen, okay, das sind monopolartige Margen, dann würden sie wahrscheinlich noch viel mehr Probleme mit der Regulatorik bekommen.
Eben, deswegen hat
man da schön diese ganzen Seiten-Businesses und so weiter, die ein bisschen Geld kosten, aber kann das ganz gut regulieren.
Genau, aber eben also 1000 Layoff von 1000, das bewegt die Zahlen dann doch schon auch ein bisschen bei dem Unternehmen. Also eben, es ist halt nicht jetzt so wie eine Amazon, die hier ganze Logistikzentren und so bespaßen müssen, wie man so schön sagt. Ja, also natürlich ist es auch nicht, dass jetzt da 10% weg sind oder so. Also ich habe jetzt mal reingeschaut. Wir reden so von ungefähr, also im Jahr 2022 waren wir so bei 190.000, dann gab es ja schon mal so erste Layoffs und so. Aber das ist auf jeden Fall schon eine relevante Summe, weshalb wir da auf jeden Fall ein bisschen drüber sprechen wollten und könnte sich auf der, wie gesagt, so ein bisschen an der Marge vielleicht sichtbar machen. Ja, dauert natürlich ein kleines bisschen dann, ja, aber ich bin mir sicher, es wird keinen negativen Effekt auf die Geschäfte dann haben und es ist ja auch nicht gesagt, dass das die letzten dann eben in dem Zusammenhang dann waren. Ja, deswegen sehr gespannt. Aber genau, wir wollten auch ein bisschen nochmal Taiwan-Wahlen und so. Es ist ja ohnehin ein Jahr, wo sehr viele Wahlen, Vorwahlen sind. USA geht ja so Präsidentschaftsding los. Bei uns in Deutschland geht es dann so gegen Mitte, Ende des Jahres auch so langsam dann los. Genau, was hast du uns denn aus Taiwan mitgebracht?
Genau, also ich bin in Politik jetzt auch nicht ganz so bewandert. Ich lese das natürlich immer und so weiter und schaue das an, aber steckt da nicht tief drin. Ich habe nur einen Artikel im Handelsblatt gelesen und der war dann doch recht spannend, um so ein bisschen einschätzen zu können, was überhaupt für Kandidaten es gibt und wie die Aussichten sind. Und was in dem Artikel unter anderem gesagt wurde, ist, dass China zwar sich schon immer so in die Wahlen eingemischt hat, dieses Mal ist aber wohl besonders heftig ist und die da mit Propaganda und Co. probieren, dass die Wahlen nach ihrem Gutdünken entschieden werden. Aktuell ist es nämlich so, dass der amtierende Präsident, der heißt Lai Ching, der fährt ja einen starken Anti-China-Kurs, also schließt es kategorisch aus, überhaupt mit denen zu sprechen und natürlich auch überhaupt nicht irgendwas in Sachen Eingliederung und so weiter. Und wenn er gewinnt, dann steigt natürlich die Gefahr, dass es irgendwann doch zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kommt zwischen China und Taiwan. Und deswegen versucht natürlich China jetzt die Konkurrenten so ein bisschen zu pushen. Und die haben was jetzt selbst so ein bisschen gesagt, dass es die Wahlen auch so eine Entscheidung zwischen Krieg und Frieden sein werden. Von wegen, wenn ihr Krieg wollt, wählt ihr den stehenden Präsidenten in Lai Ching. Wenn ihr Frieden wollt, dann wählt ihr uns. Wir sind ein bisschen konservativer und versuchen, einen Dialog zu führen mit China. So wird es zumindest jetzt in dem Artikel gesagt. Muss man gerade mal schauen, genau. Die anderen beiden, das ist nämlich die konservative Kuomintang, so heißt die KMT von Hu Yu-Yi. Ja, so heißt der. Er sagt, dass sie auf jeden Fall eine Annäherung an China suchen und noch mit denen sprechen wollen. Könnte man natürlich jetzt denken, dass das dann alle Probleme löst, aber das Problem ist, dass auch die gegen eine Eingliederung sind. Sie wollen zwar sprechen, aber sagen eben auch keine Eingliederung. Und da muss man sich natürlich schon fragen, okay, was bringt das halt jetzt genau? Oder wie soll dann das Ergebnis aussehen? Und ich weiß nicht, schätz mal, was die taiwanesische Bevölkerung sagt. Wie viele der Leute dort sind für eine Eingliederung in China und wie viele sind dagegen?
Also ich meine, dass sehr viele dagegen sind, zumindest die offiziellen Zahlen. Das, ja, da werden natürlich einige sagen, das ist wieder alles von den Medien gefälscht oder so. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, so zwischen, ja, so ein Dreiviertel ist wahrscheinlich schon dagegen, dass es gemacht wird. Ja, ich würde
90% sagen,
90 sogar.
90% okay, wollen, ja, dass der Status, der jetzt ist, erhalten bleibt und dass man nicht eingegliedert wird in China, dass man quasi eine Demokratie bleibt und nicht mehr. In die kommunistische Partei Chinas, dass
irgendwie, man da irgendwie nachvollziehbar, kann. Oder? Dass man sagt, man lebt in einer Demokratie, dass man nicht gerade in ein kommunistisches Regierungsgebilde eingegliedert werden und möchte.
Das Spannende ist auch, wieso auch, selbst wenn diese KMT, diese konservative Partei gewinnt, auch dann, dass es auch dann jetzt nicht eine wirkliche schnelle Lösung gibt, ist, dass man auch dann an der Allianz zum Beispiel mit der USA festhalten möchte. Und da muss man sich halt schon fragen, okay, du sprichst mit China, aber China hat ja schon ganz oft gesagt, dass sie sich dann nicht mit sich reden lassen sozusagen. Also die Eingliederung wird kommen sozusagen. Also es bleibt sehr verzwickt, muss man sagen. Wir haben ja schon ganz oft über das Thema gesprochen. Ich kann mir allerdings jetzt vorstellen, falls jetzt doch der bestehende Präsident die Wahl verliert, dass es dann zumindest so vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt, eine Rallye an den Börsen dort. Aber wenn er gewinnen sollte, dann frage ich mich halt echt, wie kann der Ausweg aussehen halt? Und dann sieht's echt ganz, ganz böse aus. Ja, da muss man sich natürlich wirklich noch mal einmal mehr überlegen, wie geht's jetzt mit meiner, weil wer sagt, TSMC-Aktie weiter oder wie geht's allgemein mit den chinesischen Aktien weiter? Auch wie geht's überhaupt mit der Weltwirtschaft weiter, wenn es wirklich zu so einem Konflikt kommt? Ich glaube, ich habe gelesen, das Welt-BIP könnte um 10% einbrechen. Also das ist natürlich schon, das
ja, ist dann halt auch. Das ist halt auch die Frage, auch was muss ich halt auch China stellen, ist es das Ganze halt wirklich wert, ja, weil
das ist so diese Sache, ich verstehe es nicht, also ich glaube, das kann man als Normaldenken dann anfangen, gar nicht verstehen. Du riskierst quasi alles, was du in den letzten 20 Jahren erwirtschaftet hast, aufgebaut hast, nur um Taiwan jetzt einzunehmen, riskierst alles, dass die komplette westliche Welt wahrscheinlich die Exporte, also die Importe aus China stoppt sozusagen, dass die ganzen Handelsrouten aufgegeben werden, dass es immer nur noch Stress gibt. Für was? Für dieses Land? Also man kann sich das vorstellen. Und Taiwan ist halt noch viel wichtiger für die westliche Welt gegenüber früher eben wegen TSMC. Ja, also
ja. Da geht's auch weniger um das Land an sich in dem Konflikt. Also ich habe da auch schon ein paar Reportagen, weil eben, wie du sagst, ich habe mich auch gefragt, ist es das wert, was wollen die mit dieser einen Insel dann haben? Also so der Konsens war, beziehungsweise so das Thema, was so am meisten herausgehoben wurde, ist, dass Taiwan gerade auf den Weltmeeren dort eine ganz spezielle Rolle dann spielt, ja, weil es heißt eben, wer die Meere beherrscht, der beherrscht auch die Welt sozusagen. Also das auch in kriegerischen Zeiten ist das Meer relativ wichtig durch die Schiffen, durch die Flotten und so. Und da ist halt Taiwan ein relativ wichtiger, sag mal, Knotenpunkt. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Ich glaube, ihr wisst, was ich da meine. Die
Schifffahrt geht dort halt durch diese Meerenge und so. Ne?
Ja,
also wenn es da jetzt halt in Zukunft Stress gibt, man weiß ja immer noch nicht, wie die USA wirklich reagiert. Es gibt ja auch aktuell immer noch, glaube ich, Gespräche zwischen China und den USA auch zum Thema Taiwan. Aber ich glaube, China hat jetzt schon mehrfach gesagt, dass sie da nicht mit sich reden lassen, sozusagen.
Das ist halt so das Problem, man weiß nicht, also eigentlich darf China nicht so weit gehen und eigentlich darf die USA nicht eingreifen. Und das ist das Problem, das wissen halt beide, ja, weil natürlich, dass wenn China in Taiwan einmarschiert, dann ist natürlich die Frage, was passiert, weil wenn ein Atomkrieg ausbricht, ist es vorbei, ja, dann gibt's auch keinen Podcast mehr, ja, also so traurig, wie das ist, ja, aber die Frage ist
natürlich... Das ist meine größte Sorge übrigens, dass dann unser Podcast...
Ja, natürlich, ja, muss ja auch mal erwähnt werden, ja, also da müsst ihr auf jeden Fall hoffen, dass das nicht passiert, nee, jetzt aber Spaß beiseite, aber da ist halt die Frage, hofft China, dass dann halt die USA halt tatsächlich nichts macht, aber dann wäre halt die USA auch für immer unglaubwürdig, ja, beziehungsweise vielleicht fühlen sich dann andere dazu angespornt, dann ebenfalls halt irgendwie weiterzugehen, als es die USA eigentlich möchte. Es ist ein extrem schwieriges Szenario auf jeden Fall, weil es ist natürlich klar, ja, dass die USA nicht sagt, ja, wir machen da sowieso nichts dann, ja, dass die jetzt erstmal sagen, sie greifen dann ein, ist ganz klar, ja, weil sonst öffnest du denen ja sozusagen sofort Tür und Angel. Aber ja, wir haben schon sehr oft über das Thema auf jeden Fall gesprochen. Wir wissen, die Wahlen, wir werden es auf jeden Fall beobachten und dann auch nochmal nach Ausgang drüber sprechen. Genau. Ansonsten, wir hatten ja sehr viele Zahlen. Ich weiß nicht, hatten wir noch irgendeine News, die wir unbedingt bringen wollen? Hast du noch irgendwas?
Ich glaube, vielleicht nochmal ganz kurz passend zum Thema Taiwan, nicht ganz, aber zum Thema China. Wir haben ja auch oft über den Autosektor gesprochen. Porsche hat heute noch Zahlen gemeldet. Das ist vielleicht nochmal ganz spannend. Wir waren ja, ich weiß gar nicht, doch wir waren, also ich bin ja eher skeptisch gewesen jetzt für den Autosektor 2024. Hohes Wettbewerb, also sehr wettbewerbsintensives Umfeld. Übrigens hat Tesla, die Aktie ist auch seit ein paar Tagen sehr schwach. Zum einen, wie gesagt, die Probleme in Grünheide mit der Produktion. Zum anderen hat man in China wieder die Preise jetzt gesenkt. Das ist natürlich auch für die anderen Autobauer nicht gut. Und man sieht jetzt schon bei Porsche, wie das reinhaut halt. Also in China hat man 2023 15% weniger Fahrzeuge abgesetzt. Und dadurch ist man jetzt, ist der chinesische Markt gar nicht mehr der wichtigste Markt, sondern der US-Markt ist der wichtigste Markt. Man hat nur noch 79.283 verkauft. Und auch 2024 bleibt ein herausforderndes Umfeld. Ja, wenn ihr euch mal den Kurs von Porsche anschaut, ich schaue gerade mal, der war vorhin auf einem neuen Allzeittief, ja, wieder 3% im Minus bei 75,66 Euro. Ich meine, das IPO war doch bei 80 rum. Dann sind wir auf 120 gestiegen und jetzt sind wir eben doch deutlich unterm IPO-Level. Problem ist einfach, nicht nur, dass das Umfeld herausfordernd bleibt, man sagt, dass man 2024 ein stabiles Absatzniveau setzt, also dass man ungefähr ein stabiles Absatzniveau hat. Und da muss man ja schon sagen, da hat der Markt, glaube ich, deutlich mehr erwartet. Ja, also die Probleme in China fressen das komplette mögliche Absatz, die Absatzsteigerungen auf. Mhm. Dementsprechend, ja, fragt man sich jetzt auch bei Porsche. Luxus hat ja eh insgesamt sehr viele Probleme. Ich weiß nicht, ob wir das auch noch reinbringen in die Folge heute. Wir hatten auch Burberry zum Beispiel, auch die nächste Gewinnwarnung, dass Luxus nicht mehr so gut läuft und auch in Anführungszeichen Luxusautos, wie sie Porsche anbietet, sehr viel Gegenwind aktuell. Ich finde es zwar weiterhin langfristig ganz spannend, aber aktuell sehr viel Gegenwind. Und wenn man jetzt sagt, 2024 nur stabiler Markt, da muss man jetzt auch, glaube ich, nicht direkt die Aktie kaufen. Also ich zumindest werde jetzt da erstmal weiter an der Seitenlinie bleiben. Vielleicht wird es ja nochmal irgendwann nochmal deutlich günstiger und dann kann es auch interessanter werden. Aber ja, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall eine Enttäuschung heute.
Ja. Ebenfalls relativ enttäuschend hat der Markt die Zahlen von der United Health Group aufgenommen. Damit würden wir heute den Startschuss zur neuen Berichtssaison geben. Noch als kurzer Disclaimer, ich selber bin in der United Health Group investiert, deswegen solltet ihr auf meine Worte da sowieso gar nichts geben, da natürlich
alles Interessen super, oder bei United Health,
sagst du jetzt. Ich wollte es gerade sagen, ja, das solltet ihr sowieso nicht, aber bei der Aktie ganz besonders, weil ich sie auch noch im Depot drin habe, ja.
Sie ist sehr starke, minus 3,2% heute. Super.
Ah, okay. Vorher war sie aber schon mal, ich glaube, sie war mal sogar bei minus 5 oder so. Ja, richtig. Ich meine, es ist verständlich, das Unternehmen hat 2023 nur 22,4 Milliarden Dollar verdient, also an Gewinn. Das ist natürlich eine sehr schlechte Nachricht. Man hat nur 371 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, also dass man da natürlich dann schon mal Angst haben muss, dass hier die Insolvenz bald kommt, das ist natürlich völlig verständlich. Nee, okay, jetzt haben wir genug Blödsinn geredet. Die Zahlen an sich, die sind meiner Meinung nach wirklich wieder sehr stark gewesen. Die Umsätze 15% Wachstum. Also ich frage mich immer, wo kommt da das Wachstum immer noch her? Also das ist absurd teilweise. Die Earnings from Operations grew war bei 14%. Also das ist jetzt aufs Gesamtjahr hin gewesen. Aber auch der Umsatz an sich ist wieder zweistellig gewachsen. Von 82,8 Milliarden auf 94,4 Milliarden. Und auch die Gewinne zweistellig gewachsen von 4,7 4,76 Milliarden auf 5,5 Milliarden Dollar. Jetzt fragen sich viele, ja, aber ey, jetzt erzählst du ja die ganze Zeit, wie toll die Zahlen sind und so. Was war jetzt da so der Party-Pooper? Man hat es nicht so ganz gut aufgenommen, dass die medizinischen Kosten nach oben gegangen sind. Das war schon mal ein Thema, weshalb die Aktie letztes Jahr am Anfang des Jahres so abgedriftet ist. Man hat es dann aber an den Zahlen nicht gesehen. Ich habe es ja auch damals dann für den Einstieg genutzt. Und man muss aber trotzdem sagen, also man sieht ja die Entwicklung, die ist weiter sehr stark. Das Unternehmen verdient in einem Quartal weit über 5 Milliarden Dollar. Man hat jetzt halt so ein bisschen die Befürchtung, dass das Ganze jetzt ja so ein bisschen an Dynamik verliert. Dann steht ja auch noch ein Verkauf von ihrer nicht so guten Sparte in Brasilien, war das, glaube ich, steht noch an, weshalb das noch ein bisschen so die Ergebnisse belasten könnte. Aber insgesamt, also wenn man die Zahlen sieht, wie gesagt, diese Aussichten, die gab es letztes Jahr schon, die haben die Ergebnisse nicht wirklich gejuckt. Also ich bleib weiterhin sehr optimistisch bei dem Unternehmen. Ja, also für mich eine absolute Top-Aktie. Ja.
Genau, also du hast gesagt, also an sich waren die Zahlen auf den ersten Blick sehr gut. Beim Umsatz, du hast ja gesagt, waren so 94,4 Milliarden, ist echt riesig, ja. Aber vor allen Dingen über 2 Milliarden mehr als erwartet sogar noch. Also richtig stark. Und auch beim Ergebnis hat man es übertroffen. Also das, was ich jetzt so gelesen habe, ist, was du gesagt hast, die Medizinkosten waren doch höher als erwartet. Das liegt einfach daran. Ich glaube, das wurde auch dann im November nochmal gesagt, dass die Leute natürlich jetzt nach Corona, da wurden ja die ganzen Operationen und Co., alles, was man nicht machen musste, wurde aufgeschoben. Da kommt jetzt halt dieser Schwall nach sozusagen, dass jetzt mal die Hüfte gemacht wird oder keine Ahnung, was man da so alles jetzt noch machen kann, was man aufschieben kann. Und dadurch hat diese Cost-Ratio ist deutlich höher gegangen, die lag gestern bei 85% und die Schätzungen lagen eben nur bei 83,8% oder so. Das hat die Aktie jetzt belastet, aber umso krasser ist ja trotzdem eigentlich, dass man auch beim Ergebnis die Erwartungen geschlagen hat. Das Problem ist, ich glaube auch bei den Aussichten hat man jetzt gesagt, dass diese höheren Ausgaben aus 2024 anhalten werden, dass die Leute wieder mehr medizinische Sachen in Anspruch nehmen sozusagen. Aber ja, ich meine, die Aktie, wie gesagt, jetzt -3%, vorhin waren es mal -5%. Übrigens CVS Health war dann auch im Minus, die haben ja auch eine Krankenversicherungssparte. Die komplette Peer Group war im Minus, aber auch dort, die Verluste sind schon wieder deutlich kleiner. Ich sehe da jetzt auch keine Trendwende oder irgendwie sowas, sondern es waren vielleicht auch mal nur kurze Gewinnmitnahmen. Und jetzt ist -3%, ist das ja auch im Rahmen. Ja, und die hat ja auch jetzt sich seit Mitte letzten Jahres wieder ganz gut entwickelt, die Aktie. Von daher alles entspannt.
Ja, man muss ja dann auch so mal bei den harten Fakten dann einfach bleiben. Also das Versicherungsgeschäft ist halt so cool, weil du da quasi nur neuen Umsatz immer hast, aber da gehen ja kaum welche raus aus den Versicherungen. Also wenn du die einmal drin hast, das ist wie ein Schneeball, das wird dann halt immer größer dann, ja, und ja, wenn jetzt da halt mal die Kosten ein bisschen höher sind, ey, ja, dann ist es halt so, das ist zwar vielleicht aus Aktionärsicht erstmal ein bisschen blöd, aber man sieht ja die Ergebnisse, also das Unternehmen liefert immer ab, die wachsen immer noch zweistellig und also beide Sparten laufen gut, sowohl die Versicherung als auch die Dienstleistung. Also ich bleib da weit auf jeden Fall entspannt und wie gesagt, diese Meldung, das, also ich habe wie so ein Déjà-vu, das war wie kurz vor meinem Kauf letztes Jahr, da gab es quasi genau die gleiche Meldung mit gestiegenen Kosten und so und ist trotzdem wieder ein Rekordjahr gewesen mit über 22 Milliarden Gewinnen. Also ja.
Also wenn die Aktie mal noch deutlich zurückkommen sollte, ich bin ja aktuell kein Aktionär, könnte ich mir dann auch mal anschauen und vielleicht reinlegen. Also ja, Rücksätze für mich dann auch auf jeden Fall eine spannende Chance. Genau. Als nächstes hat mir jetzt noch BlackRock. Die Aktie, ich gucke gerade mal, die war vorbörslich, die war wenig bewegt. Ich schaue jetzt gerade nochmal. Weil wir jetzt ja live mit dabei sind im US-Handel. Ja, unverändert ist die Aktie. BlackRock ist bei $791. Man muss aber auch hier sagen, wir haben ja jetzt bei vielen Aktien seit Anfang November diese brutale Rallye gesehen. BlackRock ist von $600 auf jetzt $790 hoch, waren sogar im Hoch bei $815 schon. Also wirklich auch eine richtig, richtig starke Rallye. Und deswegen, selbst wenn auf solche Zahlen dann mal Gewinnmitnahmen kommen, ist das nichts Dramatisches. Man war vor allen Dingen beim Ergebnis deutlich über den Erwartungen. $9,66 waren das, aber ich glaube, das war Non-Gap, soweit ich weiß. Und was ich jetzt ganz spannend fand, ich meine, beim letzten Mal gab es auch immer noch die Probleme, dass man ja dieses AUM, also das Assets Under Management, dass die gesunken sind, die sind jetzt im letzten Quartal wieder deutlich gestiegen, um fast 100 Milliarden auf 10 Billionen. Ja, also das ist mal richtig stark. Der Umsatz ist 6,7% gewachsen, das Ergebnis, ich glaube, das waren 7,5%. Und man hat eine riesige Übernahme noch getätigt. Vielleicht ist das auch der Grund, dass die Aktie eher zurückhalten, will ich es mal sagen, reagiert. Ich muss gerade nochmal schauen. Genau, Global Infrastructure Partners, GIP, die will man kaufen und damit eine weltweit führende Infrastrukturanlageplattform mit einem Volumen von mehr als 150 Milliarden US-Dollar schaffen. Und das Ding ist, 3 Milliarden will man Cash zahlen und den Rest eben in Aktien. Ich glaube, 9,5 Milliarden waren es in Aktien und das sorgt natürlich für eine Verwässerung. Vielleicht ist das da deshalb auch der Grund, wieso die Aktie nicht so gut reagiert. Oder wie siehst du das?
Die Asset Under Management, genau, die sind um 1,4 Billionen hochgegangen. Hast du dein Depot da hin verschifft zu BlackRock oder wie kommt auf einmal 1,4 Billionen?
Das wären es ja mehr als 1,4 Billionen gewesen. Also zwei ein Teil, ein Rest ist ja, auf der Vanguard gegangen, deswegen,
ja. War nämlich schon mal bei 15 Millionen, dann hast du nämlich mal einen großen Reibach gemacht, gell? eine kleine Korrektur bei deiner Aussage, und zwar die Asset Under Management, die sind auch schon letztes Mal gestiegen. Okay. Das große Problem war, dass diese Netflows, war es meiner Meinung nach, was hier so stark dem Unternehmen zugesetzt hat. Die Total Netflows, die sind im letzten Quartal von 17 Milliarden auf 2,6 Milliarden nämlich zurückgegangen. Das war so das große Problem. Ah. Und die Netflows sind auch dieses Mal, also von 113 Milliarden sehe ich jetzt hier auf 96 Milliarden runtergegangen. Also das ist mit Sicherheit was nicht so gefallen hat. Also das zeigt eben so, dass so die Mittel, die reinfließen.
113 Milliarden waren aber dann das Vorjahresquartal sozusagen. Sagen wahrscheinlich, oder?
Das war das Q4, ja, in 22 und im letzten und jetzt im aktuellen Quartal, im ausgelaufenen, sind 96 Milliarden rein. Also das sind ungefähr 17 Milliarden weniger als im Quartal davor. Okay. Da fragen sich viele, wie kann es dann sein, dass die Asset Under Management hochgehen? Ja, eben weil natürlich die Kurse so gut gelaufen sind. Aber die Netflows, das ist ja so das, was so an Geldmitteln reinkommt. Das heißt ja nicht automatisch, wenn die Kurse steigen, dass auch mehr Geld eingezahlt wird. Sondern aktuell haben wir eben die Situation, dass es jetzt einige Asset-Klassen gibt, die spannend sind. Eben man kriegt 4% halt irgendwo, wenn du es irgendwo hinlegst, in Amerika teilweise bis zu 5. Dann ist Krypto sehr gut gelaufen. Das ist mit Sicherheit auch jetzt nichts, was bisher für BlackRock so positiv war. Wenn man überlegt, eben wenn so Bitcoin wieder an Ding gewinnt und dann Leute da mal so Geld reinschießen, auch wenn Bitcoin natürlich ein kleines Asset ist, gesehen an vielen anderen Assets. Aber das sind alles so eine Rolle, die da mit reinspielen. Also auch aufs gesamte Jahr hingesehen, hatten sie 2023 weniger Netflows als im Jahr 2022. Und ich könnte mir so vorstellen, dass das eben dafür gesorgt hat, dass viele so ein bisschen verhalten waren. Aber es ist ja auch nicht sehr negativ aufgenommen worden, weil die Revenues, wie du gesagt hast, 7% nach oben gegangen, das Operating Income sogar 11%, also Earnings per Share 10%. Das sind schon wirklich gute Zahlen gewesen, ja. Nur eben mit dem ein oder anderen Wermutstropfen, ja.
Gut, ich nur mal wegen diesem Netto Inflow, war zwar jetzt ein bisschen niedriger als im Q2 2022, aber gegenüber den Quartalen davor, ich weiß gar nicht, wie man das dort vergleichen kann, waren es ja schon deutliche Steigerungen. Also es fließt auf jeden Fall wieder Geld zu und gleichzeitig sind ja auch die Kurse gestiegen. Deswegen hat man da ein bisschen profitiert. Was vielleicht noch ganz wichtig ist für den einen oder anderen, ich habe die Aktie ja auch bei mir im Langfristdepot. Dividende erhöht man auch, aber nur sehr leicht auf 5 US-Dollar pro Quartal. Das ist nur eine ganz leichte Steigerung von 2%. Wahrscheinlich hängt das jetzt auch mit der Übernahme zusammen, weil man da ja viel Geld für zahlen muss und dementsprechend spart man ein bisschen bei den Dividendenerhöhungen, in Anführungszeichen. Das kann ich mir noch vorstellen. Genau, Larry Fink hat auch noch gesagt, dass er große Chancen sieht hier bei den Kryptos, auch bei einem Ethereum ETF. Der iShares Bitcoin Trust, der hat übrigens das Kürzel IBIT, also IBIT, IBIT. Kann man aber auch nur in den USA handeln. Der hatte wohl gestern auch richtig große Umsätze schon. Wobei man sagen muss, die Gebühren sind wirklich extrem niedrig. Ich glaube nur 0,2% oder so. Also ob man damit jetzt richtig viel Geld verdient, weiß ich auch nicht. Ist direkt ein Preiskampf ausgebrochen. Aber es ist natürlich trotzdem gut, dass doch da auch BlackRock ganz weit mit vorne ist. Genau.
Wobei ich die ein, also das mit den Total Net Flows jetzt nochmal, so ganz verstehe ich es aber tatsächlich nicht. Also im Q3 hatten sie angeblich Total Net Flows von 2,6 Milliarden und jetzt im Q4 96 Milliarden. Das macht irgendwie keinen Sinn. Und auch die Zahl an sich, also auch das Vorjahr Q3 17 Milliarden und das Q4 hatte 113 Milliarden und Full Year
300. Scheinbar fließt im Q4 immer sehr viel Geld rein, ne? Das kann
ja schon. Aber wenn du siehst, Q4 waren jetzt 95 und das Full Year waren 289. Also da fällt es mir irgendwie schwer zu glauben, dass im Q3 nur 2,6 Milliarden reingeflossen sind. Also
ist im Q1 nochmal ganz viel reingeflossen oder so.
Okay. Ob das nur so ein Zwischenquartal dann ist, okay, etwas verwirrend jetzt für mich so von den Zahlen. Für mich würde es Sinn machen, dass es relativ nah beieinander ist und nicht irgendwie einmal 90.
Dieses Sommerloch hier auch, vielleicht fließt da nichts rein. Ich weiß es nicht.
Okay.
Muss man mal prüfen, ne?
Ja, also vielleicht weiß es auch jemand von euch, ob das nur so ein Sommerloch ist oder so. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare oder so mit rein.
Oder hast du dein Geld abgezogen im Sommer? Das kann natürlich sein.
Ja, das kann ich jetzt hier aus Interessenskonflikt natürlich nicht offenlegen. Ja. Aber man sieht, es hat deutlich weniger bewegt als dein Asset Under Management, bei dem, wenn dein Depot dann dort ist. Ja. So, dann die Banken, die eröffnen ja immer so ein bisschen die Berichtssaison neben den Versicherern, Vermögensverwaltern und so weiter. Da hat auch JP Morgan heute seine Zahlen veröffentlicht. Auf den ersten Blick sieht's eigentlich nicht so gut aus, aber man hatte halt ein wirklich, ja, eigentlich outstanding Jahr, auch so ein bisschen den Zinsen geschuldet. Die Net Revenues, die sind um 3% zurückgegangen auf 38,6 Milliarden Dollar und man hat 9,3 Milliarden Dollar Net Income gehabt. Das ist zwar ein Minus von 29%, hat aber trotzdem eigentlich besser Ergebnisse hier vermelden können, als man es so erwartet hatte oder zumindest mal ist stark geblieben hier. Und das hat dann jetzt auch dafür gesorgt, dass jetzt zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme die Aktie sich ganz gut gehalten hat. Ich glaube, plus fast 3%, als ich mal vor der Folge kurz reingeschaut hatte. Und das ist ja dann oft auch ein Anzeichen dafür. Also das zieht ja dann meistens die ganzen Banken dann mit nach oben. Ja, also ich persönlich, ja, finde Banken unheimlich schwierig. Da gibt's ganz andere Kennzahlen, auf die man schauen muss. Ich weiß nicht, wie siehst du die JP Morgan? Ich glaube, du bist jetzt auch nicht so der allergrößte Bankenfan, so wie ich, aber wie
Habe auch keine Depot. Die Aktie ist jetzt noch 1% plus, ist natürlich auch extrem gut gelaufen. JP Morgan ist, glaube ich, auch die am bestgelaufene Bankaktie wahrscheinlich fast. Ja, das ist ja auch immer dann, man blickt da nicht so einfach durch, ja, weil es da so viele Einmalaufwendungen, Sondereffekte gibt. Was ich jetzt auch hier gelesen habe, dass es, wenn man dieses alles bereinigt und so weiter, dann war das Ergebnis besser als erwartet mit 3,97 Dollar. Investmentbanking war aber unter den Erwartungen 1,58 Milliarden und da wurden 1,72 Milliarden erwartet. Bin mal gespannt, wir haben ja eigentlich dieses Jahr auch noch diesen ganzen IPOs, die kommen sollen. Vielleicht wird das ja auch dann in dem Bereich dann wieder richtig gut werden für JP Morgan, schauen wir mal. Aber ja, ich denke mal, die Zahlen waren auf jeden Fall dann doch sehr solide. Und die Aktie ist ja auch ein Fels in der Brandung, muss man sagen. Was ich noch ganz spannend finde, ich glaube, Wells Fargo und Bank of America, die haben ja auch beide gemeldet, die sind beide im Minus. Und Wells Fargo hat zum Beispiel jetzt auch schon gewarnt, dass die Zinsen, also die Zinsergebnis dieses Jahr unter Erwartung liegen können. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die Zinsen wieder gesenkt werden in den USA dieses Jahr und dass die Zinsmarge dadurch unter Druck gerät. Also das kann natürlich jetzt für Gegenwind sorgen bei den Banken und auch bei JP Morgan. Und natürlich auch die Geschichte mit den Rückstellungen für Kredite, die sind nämlich auch ein bisschen höher gewesen als erwartet. Also vielleicht merkt man auch schon so ein ganz, ganz bisschen was in Richtung, ja, dass Unternehmen ein bisschen Probleme bekommen. Aber noch ist es ja alles sehr, sehr moderat. Wir sind ja auch noch sehr weit weg von einer Rezession in den USA. Deswegen, ich würde jetzt, also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht drin, aber alle, die die Aktie haben, können ja sehr, sehr zufrieden sein, muss man sagen. Ja, die ist ja wirklich gut gelaufen in den letzten Monaten.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man so denkt, wo wir da von letztem Jahr herkommen, wo man schon so den großen Bankencrash hervorgerufen hat, als er so zwei, drei so ein bisschen das Zeitliche gesegnet haben.
Ja, JP Morgan hat ja damals auch das komplette Kapital angezogen, weil es so als sichere Bank gesehen wurde. Dadurch haben sie ja richtig viel Geld bekommen und haben noch mal richtig ordentliche Zinsmargen erwirtschaftet, weil diese ganze Angst bestand ja mit der Regionalbanken, ist ja alles noch gar nicht so lange her, gell? Wahnsinn. Hat sich ja schon beruhigt, so wie ich das jetzt gerade sehe. Mal schauen, ob noch mal irgendwann was kommt, falls wir doch irgendwann noch mal in wirtschaftliche, unsicherere Zeiten rutschen. Aber Stand jetzt ist JP Morgan da weiter. Also wenn ich eine US-Bank kaufen würde, wäre es, glaube ich, auch JP Morgan, muss ich sagen.
Ja, habe ich auch schon oft gesagt. Ich könnte es auch gar nicht so richtig erklären, warum einfach. Ja, also die haben immer bisher so eine gute Kurs Figur. Steigt.
Wir kaufen
ja, also genau, weil wenn der steigt, der steigt nämlich immer dann bei JP Morgan, ja, im Gegensatz zu anderen Banken, ja. Nee, ich hatte auch so das Gefühl, wenn ich als mal so ein bisschen was dazu gelesen habe, die waren noch so die ersten, wo so Krypto im Gespräch hatten, da war auch mal ein eigener Coin vor einigen Jahren im Gespräch und so, habe ich schon gedacht, ja, die sind trotzdem immer so ein bisschen innovativ, so, also im Gegensatz zu anderen Banken, sage ich jetzt mal, ja. Aber ansonsten, ich könnte jetzt niemals sagen, das machen die besser als eine Wells Fargo oder so, also könnte ich überhaupt nicht sagen, ja, weil ich finde den Sektor auch brutal langweilig, weil er mir zu zahlenlastig einfach ist, ja, muss man halt ganz ehrlich so sagen, ja. Genau. Nächste Woche dann, ach so, was wir euch noch sagen wollen, genau, wir hatten ja angekündigt, dass ein Interview mit Stefan Waldhauser kommt, das musste leider ganz kurzfristig gecancelt werden, weil auch bei ihm in der Familie ja Krankheit ausgebrochen ist, aber ihr wisst ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wir werden es mit Sicherheit irgendwann mal nachholen, wir haben bisher noch keinen Termin, aber ich bin mir sicher, das werden wir...
Gucken, ob wir es vielleicht nächste Woche sogar noch hinkriegen, ne? Dann können wir es vielleicht am nächstes Wochenende oder sowas, ich guck mal.
Genau, wir gucken mal. Ja, wir schauen mal. Ansonsten nächste Woche kommen die restlichen Banken nämlich, da ist auch noch eine Goldman Sachs und so mit dabei, dann Taiwan Semiconductor, Fastenal, Birkenstock, natürlich das Highlight nächste Woche an Zahlen, die veröffentlicht werden und ab übernächste Woche, da dürft ihr euch dann, ja, da müssten wir eigentlich 4 Folgen pro Woche bringen, so viele Zahlen, wie dann ab dem Zeitpunkt kommen, da sind sie dann alle mit dabei, von Procter & Gamble, Johnson & Johnson über Netflix, ASML, Tesla, SAP, IBM, bis zu Intel, Visa, LVMH, dann heißt wahrscheinlich, dass die ganzen, die Magnificent Seven wahrscheinlich dann, also Tesla ist ja jetzt schon mit dabei, aber die GAFAMs, die werden dann wahrscheinlich erst die Woche darauf dann kommen, werden wir natürlich euch alles live zeigen. Wir werden vielleicht auch mal noch den einen oder anderen Livestream am Abend machen, gerade wenn so einer von den großen GAFAM-Werten kommt, das ist ja immer recht beliebt bei euch. Das Format kriegen wir mit Sicherheit wieder irgendwann mal hin. Und dann freuen wir uns auf jeden Fall auf
eine... Oder mit Netflix. Ich glaube, das haben wir letztes Mal auch gemacht, oder? Netflix ist auch immer ganz lustig, so als Auftakt vom ersten Tech-Wert, weil Netflix auch immer sehr volatil ist. Bei Netflix gab es übrigens auch einiges an Nachrichten und Meldungen. Die Analysten sind sehr bullisch, auch weil das der Gaming-Sektor läuft wohl jetzt mittlerweile auch ganz gut bei Netflix. Und das Werbeabo, das werbefinanzierte Abo hat wohl jetzt auch richtig Zulauf bekommen. Dieses ganze Passwort-Sharing unterbinden haut richtig rein bei Netflix. Also es gibt einiges auch nochmal zu berichten da bei Netflix.
Das kann ich mir schon vorstellen. Nur leider, das ist der Tag, wo ich nach München unterwegs bin. Ist nämlich der Dienstag. Also von Hotel aus wird es wahrscheinlich nicht klappen. Aber wir gucken mal. Also die Woche darauf dann, wenn die ganzen GAFAMs kommen, da bin ich auf jeden Fall abends am Start. Aber vielleicht kriegt man so irgendwie hin, dass man es von München aus noch macht. Aber Hotel ist nicht immer so ganz einfach. Zumindest was Livestreams angeht. Videoaufnahme aus dem Hamburger Hotel, das war ja kein Problem, aber ja, das Ganze per Livestream zu machen, ich weiß nicht, ob das die Internetleitung dann von den Hotels dann da...
Elon Musk hier den Dings mit holen, diesen kleinen
Satelliten. Genau, da, ja. Ich hatte tatsächlich überlegt, mir sogar mal zu kaufen, aber es ist nicht
ganz so einfach. Hier würde sich das wirklich lohnen mit deinem Modem da zu Hause, ja.
Müssen halt die Kinder jetzt immer erstmal noch weiter kurbeln, bis man irgendwann Glasfaser dann bei mir zu Hause ankommt, ja. Aber gut, jetzt für heute haben sie auch genug gekurbelt. Nicht, dass die Leitung jetzt dann irgendwann gleich abbricht, würde ich sagen. War eine coole Folge wieder auf jeden Fall. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und hoffen natürlich auch, dass ihr nächste Woche wieder mit einschaltet, reinhört, zuguckt und ein schönes Wochenende euch.
Macht's gut. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.